Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
So, wir wollen wieder reden. Heute reden wir mal darüber, wie Menschen eigentlich damit umgehen, wenn sie Fehler gemacht haben. Und was würdest du sagen, ist die häufigste Art, ist die übliche Art, wie Menschen mit Fehlern umgehen?
Ich glaube, sich runtermachen.
Ja,
erstmal an die Aussage glauben, dass es sowas wie Fehler überhaupt gäbe. Die kann man ja auch mal untersuchen. Aber erstmal machen sie sich runter, wenn sie ein Ergebnis haben, was ihnen nicht gefällt, und sie das dann auch auf das Verhalten zurückführen, das sie an den Tag gelegt haben. Und dann machen sie sich runter, entwerten sich irgendwann vielleicht sogar selbst, also machen nicht nur das Verhalten runter, sondern tatsächlich sich und fallen dann in so eine Entwertungsschleife von, ich bin nicht gut genug oder so.
Und das ist ja eine Verhaltensweise, die kann man ja überall beobachten. Also das machen Menschen, wenn sie im Business Fehler machen, ne? Fehler in Anführungszeichen. Also ich nehme jetzt mal weiter den Begriff. Weil letztendlich ist es ja nur eine Interpretation Fehler. Ne? Erstmal ist da nur ein Ergebnis, was Ihnen nicht gefällt, was Sie als Fehler bewerten. Aber im Business beobachten wir das ja ganz stark und immer wieder, wie sehr sich die Menschen da entwerten. Aber das machen die ja sogar im Privatleben. Also wenn ihnen irgendwas in der Partnerschaft nicht gelingt, mit den Kindern nicht gelingt. Also habe jetzt gerade wieder im Freundeskreis eine Begegnung gehabt, mit einer Mutter, ne, wo die Tochter nicht so performt, wie sie vielleicht findet, wie sie performen sollte und wie die Ergebnisse sein sollten, wie das Verhalten sein sollte. Und dann kommt sofort der Gedanke, ja, dann habe ich als Mutter alles falsch gemacht oder dann habe ich halt zu viele Fehler als Mutter gemacht. Mhm. Und es fängt ja sogar schon bei Kindern an. Und ich finde, die Geschichte musst du erzählen, weil ich die finde ich einfach so süß mit Emily. Also, ja. Dass sie das ja schon in der Schulzeit haben, dass die auf ihre Noten gucken und dann ist die Note nicht so wie erwartet und dann fangen die an, sich runterzumachen, wo man sich mal fragen kann, welche Relevanz hat das für dein Leben als 30, 40-Jährige, dass du halt in der siebten Klasse eine 4 in Mathe hattest, ne?
Also. Ja. Ja, weil das ist dieses dann in die Zukunft gedacht, wenn man irgendwie an die Interpretation von Fehler glaubt und an diese ganze Selbstentwertung, die da drin steckt, dann fangen die Leute ja auch irgendwann an, sich unter Druck zu setzen und sich Stress zu machen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, sowas wie Schulnoten. Oh, nächste Woche schreibe ich die Mathearbeit. Und dann bekommt das so eine existenzielle Bedeutung, die es unterm Strich gar nicht hat. Aber bevor ich die Geschichte erzähle, das mache ich natürlich gerne, habe ich gerade noch gedacht, als du von den Führungskräften gesprochen hast, dass man ja auch zwei Sachen unterscheiden kann, wie Menschen mit Fehlern umgehen, nämlich sowas wie eine innere und so eine äußere Verhaltensweise, weil die wenigsten Führungskräfte machen sich ja runter, sondern die fangen dann eher an, so Rechtfertigungsschleifen und Entschuldigungsvorträge auszuarbeiten. Aber dahinter stellen wir halt immer wieder fest, also innerlich machen sie sich schon runter. Und weil sie dann annehmen, die anderen würden diese Interpretation glauben und würden auch denken, sie seien nicht kompetent. Deswegen fangen die dann an, sich zu rechtfertigen und zu entschuldigen und so Marketing zu machen.
Stimmt, das, ja. Das ist immer wichtig zu unterscheiden, ne? Innerlich runtermachen, aber äußerlich unterschiedliche Marketingstrategien wieder. Ne?
Ja.
Eine Marketingstrategie kann sein, rechtfertigen und irgendwie beschwichtigen und viel erklären und begründen. Und eine Marketingstrategie, glaube ich, ist sogar bei einigen auch also ignorieren. Ne? Also nach außen wirken die wie, da ist ja nichts, Kopf in Sand, weg. Hm. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, man kriegt keine Antwort. Das ist ja auch eine Marketingstrategie. So tun, als ob da nichts ist. Also, buh, da ist nichts. Da ist nichts.
Eine Marketingstrategie, aber vielleicht machen wir mal eine Folge zu Marketingstrategien.
Ja,
weil ich habe gerade gedacht, eine Marketingstrategie ist auch viel arbeiten. So im Sinne von, dann kann man einem ja nichts vorwerfen, ne, mit dem alten Satz, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also, wer viel arbeitet, darf auch viel Späne erzeugen. So. Ja, aber eigene Folge wahrscheinlich. Marketingstrategien in Unternehmen.
Aber wichtig finde ich, ne, finde ich gut, dass den Punkt nochmal gemacht hast, dass es eben nicht nur darum geht, dass sie nach außen sagen, oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Sondern dass es jetzt wirklich in dieser Folge eher um dieses Innerliche runtermachen. Also innerlich denken, meine Güte, ich hätte das wissen müssen und ah, größter Fehler und wieso habe ich da nicht dran gedacht und das hätte ich anders. Ne? Also dieses Lamento und dieses Selbstentwerten, was dann stattfindet. Also
Ja.
innerliches Abwerten, ja.
Ja, genau. Und das habe ich halt bei Emily beobachtet. Also das beobachten wir an sich bei Emily, dass sie sich in der Schule schon viel Druck macht aus verschiedensten Gründen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil, weiß man ja, wenn man diesem Podcast folgt, ich finde Abiturnoten halt auch nicht so relevant. Also man kann trotzdem ein erfolgreicher und glücklicher Mensch werden. Und wir finden es halt viel wichtiger, dass unsere Kinder eine entspannte Zeit haben. Haben ihnen aber auch gesagt, ne, am entspanntesten ist deine Schulzeit, wenn du so mal Aufwand und Ertrag in ein Verhältnis setzt und emotionalen Stress noch in die Gleichung mit einbeziehst. Am entspanntesten lebt man halt so im Bereich eine solide 2. Da muss man nicht übermäßig viel arbeiten, zumindest bei unseren Kindern ist das so. Und man muss nicht ständig befürchten, irgendwie dann doch in Fünferbereich zu rutschen. So. Ja, also entspannte Schulzeit hat man am ehesten, würde ich sagen, mit einer 2 oder einer 3 plus, weil bei meiner 3 minus, ne, war es nicht so entspannt. Aber andere Geschichte, genau. Zurück zu Emily, ich habe das halt beobachtet oder wir haben das beobachtet, meine Frau und ich. Und jetzt gab es eine Mathearbeit und Emily hatte schon im Vorfeld Stress damit und hat viel gearbeitet und dann hat sie die Arbeit geschrieben und kam nach Hause und war irgendwie frustriert, weil sie schon so viele Flüchtigkeitsfehler gesehen hat und bestimmte Dinge auch nicht wusste. Naja, und dann war ich irgendwie beruflich unterwegs und dann schickte sie mir eine SMS an dem Tag, wo sie die Mathearbeit zurückbekam und fragte, wann kommst du denn nach Hause? Da wusste ich schon, oh, die Note ist nicht so gut ausgefallen, wie sie gehofft hat und befürchtet aus irgendeinem Grund auch irgendeine Form von Bestrafung von uns. Und dann habe ich natürlich sofort angerufen, weil ich konnte ihren Stress richtig fühlen. Ja, und sie sagte, es wäre eine 3 plus geworden und ah, das wäre auch irgendwie doof und ja. Aber sie war entspannter, als ich gedacht habe, weil ich hatte hier am Abend vorher gesagt, pass mal auf, du machst jetzt Folgendes. Ne? Du kriegst ja morgen die Mathearbeit wieder. Was immer die Note ist, also wenn du die Arbeit in die Hand bekommst, was immer darunter steht, du sagst, ach guck. Wenn es eine 5 ist, sagst du, ach guck. Und wenn es eine 1 ist, sagst du auch, ach guck. Und sie lachte sofort. Also ganz, ganz spontan lachte sie. Und ich fand, das war so ein erleuchtetes Lachen, wo sie eigentlich sagen wollte, Papa, ja, du hast recht. Das ist eine gute Herangehensweise. Und dann habe ich gesagt, und wenn du dann registriert, es ist eine schlechte Note, dann sagst du einfach nur, verkackt. Ne? Und wieder lachte sie dieses erleuchtete Lachen. Und dann habe ich gedacht, ja, so kann man eben auch mit Noten umgehen. Und natürlich ist das eine Schulung. Das hat man dann, ne, am nächsten Tag gemerkt. Also natürlich ist es ihr nicht sofort leicht gefallen, diese Trennung zwischen Ergebnis und ihrem Verhalten oder ihrem Lernen und die Identität oder Identifizierung mit ihren Ergebnissen vollständig aufzugeben. Aber sie hat sich auf den Weg begeben. Und das finde ich einfach in dem Alter von 10 Jahren, finde ich das mega. Und wenn ich denke, sie trainiert das jetzt noch 10 Jahre und ist dann mit der Schule fertig und kann einfach sagen, weißt du, auf der einen Seite sind meine Ergebnisse und mein Verhalten und auf der anderen Seite ist, wer ich bin und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, dann denke ich, hat sie die wichtigste Lektion gelernt.
Vielleicht ist ja das, vielleicht ist das ja die geheime Funktion von Schule und Benotung, ne?
Ja.
Ja, dass man die Benotung, also, ne, weil ja auch viele immer darüber sprechen, können wir nicht die Noten weglassen. Da denke ich immer, nee, finde ich, also ich bin, stehe tatsächlich, also aktuell vertrete ich und seit Jahren schon den Standpunkt, ich finde das nicht per se dysfunktional,
Nee.
weil Menschen, ne, und dann auch die Kinder, also spätestens später müssen sie ja lernen, dass sie sowas kriegen wie eine Rückkopplung aus ihrem Verhalten und welche Bedingungen sie erfüllen, welche nicht, zu welchen Ergebnissen das führt. Und man kann dann entweder sagen, man hält das komplett von ihnen fern oder man konfrontiert sie einfach früh genug damit. Und das wäre, fände ich, mal eine spannende Erweiterung im System Schule, ihnen früh genug zu erläutern, du bist nicht dein Ergebnis. Also, und doch ist es halt für bestimmte Sachverhalte in deinem Leben wichtig, dass du die Ergebnisse im Blick hast, dass du Erkenntnisprozesse auch initiierst, dass du korrigierst und dass du das eben ohne negative Gedanken und negative Gefühle machst. Und da habe ich nämlich gerade gedacht, wir können ja auch noch mal erläutern, warum machen das Menschen eigentlich überhaupt, dass die eben nicht auf ein Ergebnis gucken und erstmal nur sagen, ach guck, ein Ergebnis, weil das ist ja unser Hack. Also sich erstmal darin zu trainieren, im Leben auf Ergebnisse zu gucken, bei denen man schon wittert, ne? Das wird mir wahrscheinlich möglicherweise gleich nicht gefallen. Nicht drauf zu gucken mit, ach du Scheiße, war ein Fehler, hätte anders kommen sollen, hätte ich wissen müssen, sondern erstmal nur die ganz wertneutrale Betrachtung von, ach guck, da ist ein Ergebnis. So. Und warum machen Menschen das eigentlich nicht, sondern, und ich würde sagen, solange sie ganz, ganz jung sind, machen sie das sogar. Also da gucken die einfach drauf und sagen, oh, Turm ist umgefallen. Ach, guck, ja, muss ich den halt wieder aufbauen. Aber nicht, oh Gott, ich hätte wissen müssen, dass der Turm fällt, wenn ich ihn so baue. Als kleine Kinder haben wir das ja nicht. Also irgendwann steigen wir ja ein in dieses System. Und da kann man sich ja mal die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich oder wozu machen wir das? Und da ist ja die These, dass Menschen dieses Entwerten erstmal vom Ergebnis, also weil als erstes wird ja das Ergebnis schlimm geredet. Und dann wird ja sowas erzeugt, eben wie eine Verbindung auf einen selber. Also dann bin ich wohl zu faul gewesen, dann bin ich wohl zu doof dafür, dann bin ich wohl zu schwach für sowas, bin ich nicht geeignet. Also irgendeinen Rückschluss auf das eigene Sein zu ziehen, in der Hoffnung, also so unsere These, dass man sich dann schneller korrigiert. Also so nach dem Motto, wenn ich mich nur ordentlich entwertet habe, dann baue ich auch wieder sowas auf. Und du hast das ja gerade erwähnt, ne? Dann baue ich sowas auf wie Druck. Und Druck wiederum, also emotionaler Druck, den ich dann selber auf mich ausübe, der führt hoffentlich dazu, dass ich mich irgendwie verbessere, korrigiere oder losgehe. Und wir würden immer behaupten, das ist nur eine, wenn überhaupt, hat das eine kurzfristige Funktion. Plus, ich finde die Nebenwirkungen zu beschissen, wenn ich ehrlich bin. Also, weil du dich ja die ganze Zeit mit dir selber schlecht fühlst. Das heißt, es ist noch nicht mal gewährleistet, dass du wirklich in Aktion kommst, weil du bist ja erstmal energetisch stärker damit beschäftigt, dich zu entwerten, weil das ist ja ein Energieaufwand, den du erzeugen musst, anstatt erstmal nur drauf zu gucken, ach guck, ist ein 5, um dann zu schauen im nächsten Schritt, macht das jetzt eigentlich gerade was mit mir als Mensch? Um vielleicht zuerst mal zu dem Schluss zu kommen, nö, es hat möglicherweise Konsequenzen, ne? Also man könnte sitzen bleiben, man könnte ein Jahr wiederholen, möglicherweise hat es aber auch gar keine Konsequenzen. Und dann erst mal zu schauen, was will ich jetzt eigentlich damit anstellen? Also da ist ein Ergebnis. Ich hatte das Ziel, eine Viertelmillion Umsatz zu erzeugen. Ich bin Führungskraft und mein Team hat 80% erreicht und nicht 100. Erst mal nur drauf zu schauen und zu sagen, ach guck, ne, wir haben das Ziel nicht erreicht. Die Zahl liegt bei 80%, um sich dann zu überlegen, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und unsere Erfahrung in den Organisationsentwicklung ist, dass die Korrekturprozesse, wenn das Entwerten wegfällt, dass die Korrekturprozesse deutlich leichtfüßiger laufen, wesentlich effizienter, klüger, kreativer, weitsichtiger, weil eben das, und das ist das Entscheidende, weil eben das Fingerpointing wegfällt. Also weil diese Begegnung im Team von, bevor jetzt irgendeiner mit dem Finger auf mich zeigt, ne? Mache ich schon mal Marketing, welche Marketingform auch immer, oder fange besser schon mal an, den Finger auf die anderen zu richten, weil das eben wegfällt in dem Moment, wo in der Kultur entschieden wird, wir machen uns nicht runter, weder jeder Einzelne macht sich selber runter, noch machen wir uns gegenseitig runter, noch vergeuden wir Zeit und Energie auf Vermeidungsstrategien, ne?
Ja, also ich würde auch sagen, dieses Antreiben funktioniert aus zwei Gründen nicht. Also für bessere Ergebnisse. Ich nehme jetzt mal wieder Schulnoten, weil ich finde, da ist es gut zu erklären. Also erstens, schlechte Gefühle und innerer Stress, den man sich mit Druck macht, funktioniert ja nicht für das optimale Arbeiten des Gehirns, was ja vielleicht eine ganz gute Voraussetzung ist, um etwas zu lernen, dass sein Gehirn gut funktioniert. Aber unter Stress funktioniert es halt nicht optimal im Sinne von logisch und rational denken und Merkfähigkeit. Das ist rein biologisch so. Und ich habe gerade gedacht, Es passiert ja auch was Widernatürliches oder was eigentlich Logisches und sehr Natürliches, weil wenn man sich zum Beispiel Stress macht in Bezug auf Mathe, in der Hoffnung, man würde sich dann eher an Mathe dran setzen, ich glaube, es passiert eher, dass man von Mathe zurückweicht, weil das System beschäftigt sich halt nicht gerne mit Dingen, die sich schlecht anfühlen. Und dann passiert es eher, dass je mehr Druck man sich macht, man weniger an die Dinge rangeht und sich freiwillig zum Beispiel an Mathe setzt, bis dann irgendwann der Druck so groß ist, also der zeitliche Druck so groß ist, dass man muss. Weil das würde ich sagen, habe ich bei vielen Aufschiebern und ich war selbst lange Zeit im Studium auch einer, beobachtet. Also dass Druck machen nicht dazu geführt hat, dass ich mich dann gerne an die Bücher gesetzt habe. Und ich finde, das ist erstmal total nachvollziehbar. Also im
Ja.
Sinne der Körperbiologie.
Ja, und das ist, kann man auch nochmal die steile These eröffnen, dass man sich möglicherweise auch entwertet und Druck erzeugt, um sich nicht hinsetzen zu müssen.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch ein Phänomen, was wir dann immer wieder beobachten in den Teams, dass sie halt lieber in die Entwertungsspirale, Abwärtsspirale einsteigen, ins Fingerpointing, in das sich Druck machen, anderen Druck machen. Und was gar nicht stattfindet, ist dann wie soll man es sagen, ein vielschichtiger, reflektierter Erkenntnisprozess. Und möglicherweise, weil diese Arbeit sogar für den Moment aufwendiger ist, also die Dinge zu durchdenken, erscheint möglicherweise aufwendiger, als erstmal nur mit Wut, Ärger, Schuldgefühlen, Schuldzuweisungen und irgendwas reden, zu reagieren. Ne? Also. Und
Ja.
unterm Strich würde ich sagen, also kann man ja auch wieder sagen, wenn man die Weiterentwicklungsprozesse nimmt in den Kursen bei uns oder in den Orga-Entwicklungen, wenn die das den Sachverhalt verstehen und wenn sie sich immer wieder darin schulen, abzubiegen, also nicht zu sagen, wir nehmen jetzt die gleiche Straße, die wir immer gefahren sind, die Straße von Druck und Fingerpointing, sondern wir setzen sie, ne, einmal aufs Gleis und sagen, hier, pst, ne? Jetzt mal nicht links abbiegen, sondern rechts abbiegen. Wenn ihr mal das Lamento beiseite lasst, das Fingerpointing beiseite lasst, wenn ihr tatsächlich mal ganz weitsichtig und klarsichtig erkennt, Schuld als mental-emotionales Druckmittel ist sowieso nur ein gedankliches Konstrukt, was Menschen erzeugen in der Hoffnung, sich irgendwie in Bewegung zu bringen, was aber genau das Gegenteil erzeugt, nämlich eher Widerstand und Resignation. Oder Abwehrmechanismen. Also wenn man immer wieder sagt, okay, wie könnte man jetzt anders damit umgehen? Nicht die übliche Straße fahren, sondern eine neue Straße fahren. Je häufiger Sie die neue Straße fahren, desto eher erkennen Sie, wie entlastend das ist und wie viel, viel Spaß die Korrekturprozesse machen können. Und wie leichtfüßig dann die Weiterentwicklung erzeugt wird und wie wahnsinnig viel Zeit Sie einsparen. Ne? Aber auch da wieder interessant, dass wir ja scheinbar auch so sozialisiert sind. Also die wenigsten haben ja bei ihren Eltern gelernt, ne, das, was ihr jetzt mit Emily gemacht habt, zu sagen, ach guck, ne, und ansonsten sagst du einfach verkackt und wir lieben dich trotzdem. Es macht keine Aussage über dich als Mensch. Du bist deswegen auch kein schlechter Schüler. Und übrigens, wir reden ja auch immer noch über eine 3 plus und nicht über 5, ne?
Ja,
Und selbst da macht es keine Aussage über die Person. Und kann ich ja nur aus dem Nähkästchen plaudern. Jona hat ja eine ganze Weile wirklich Achterbahnfahrt erzeugt in der 7., 8., 9. Klasse, wo es wirklich also viele Vieren und viele Fünfen waren und auch er die Erfahrung machen wollte von, mit wie wenig komme ich hier eigentlich insgesamt durch? Also auch
ja.
Hausaufgaben nicht machen, Hefte nicht führen und so. Und da fand ich auch für uns herausfordernd, nicht auch nur so ein minimales kleines bisschen in so eine Idee einzusteigen von, er wird gerade ein schlechter Schüler, ne? Sondern wirklich konstant, konsequent die Position zu halten von, er ist großartig als Mensch und er will anscheinend gerade diese Erfahrung machen, mit wie wenig komme ich durch, und ihm immer nur wieder die Konsequenzen aus seinem Verhalten zu verdeutlichen. Also immer wieder nur zu sagen, du, wir lehnen dich dafür nicht ab. Ne, wir finden dich auch nicht doof, wir machen dich auch nicht runter, also dafür stehen wir gar nicht zur Verfügung. Oder willst du vielleicht mal die Erfahrung machen? Ne? Einmal hat er sogar gesagt, könnt ihr nicht einfach einmal streng sein und schimpfen? Wie ungecoachte Leute. Da haben wir gesagt, okay, können wir gerne auch mal ausliefern, wenn es hilft. Hinterher hat er dann auch gesagt, nee, ja, okay, macht es auch nicht besser. Aber dass diese Position unverhandelbar zu halten von, wir lehnen dich als Mensch nicht ab, wir laden dich ein, dass du das auch nicht tust und sei trotzdem wach darüber, welche Konsequenzen du gerade für dich produzierst. Ne? Stichwort, was du gerade sagtest, es ist halt auch anstrengend, so auf der Kante und auf der Felge zu fahren.
Ja,
ne?
Total.
Also bis hin zu, ich muss andauernd zu Elterngesprächen, dass ich auch gesagt habe, also ich finde die Konsequenzen für mich langsam auch blöd. Ich will diese Gespräche nicht immer wieder führen, weil die tatsächlich ja eher auf so einer Labeling-Ebene stattgefunden haben. Also während er dabei saß, ja, er ist halt auch einfach ein fauler Schüler gerade und so, wo ich auch immer wieder korrigiert habe und gesagt, nee, der ist nicht ein fauler Schüler, ein fauler Mensch, ne? Er ist erstmal ein Mensch und im Moment erfüllt er die Bedingungen nicht. So. Und nochmal an dich, Jona, was ist jetzt die Absicht? Also willst du immer wieder zum Halbjahreszeugnis auf der Abschussrampe sitzen, ne? Und willst du tatsächlich einfach einmal nicht versetzt werden? Also wenn du das einmal erleben willst, dass du das wiederholen willst, dann let's do it. Also dann mach das doch mal. Dann dreh doch einmal die Extrarunde. Aber wir weigern uns darüber, also dann über dich ein Urteil zu fällen. Also da machen wir halt nicht mit.
Ja, und das ist mega. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für Eltern, die Brücke zu halten. Ich habe da gerade, als du das erzählt hast, habe ich gedacht an den Satz, haltet die Brücke.
ja, genau.
Von immer wertungsfrei und diese Kopplung eben in Bezug auf das eigene Kind, oder die Entkopplung in Bezug auf das eigene Kind wirklich aufrechtzuerhalten, weil ich glaube halt ganz viele Eltern identifizieren sich auch wieder im Umkehrschluss mit den Ergebnissen der Kinder. Und wenn die gut in der Schule sind, dann glauben sie, hätten sie alles richtig gemacht.
Ja,
und dann seien sie gute Eltern.
Gute Mutter, genau. Ja. Gute Mutter, guter Vater oder wenn die Kinder... Ja, und das ist tatsächlich auch was, was dann mir ja auch begegnet ist, dass einige sagen, ihr seid doch ein Coaching-Haushalt und wieso hat der denn nicht bessere Noten? Was hat das denn mit den Noten zu tun? Also
ja.
Der will halt einfach diese Erfahrung machen. Und ich beobachte zum Beispiel bei Ben, dass der sich auch ähnlich wie bei Emily stärker mit den Ergebnissen identifiziert. Dass ich sogar manchmal denke, da hat Jona sogar eine Lektion verstanden, die wir heute in den Kursen vermitteln. Also der wollte anscheinend im Alter von 14, 15, 16, wollte der rausfinden, dass er nicht seine Ergebnisse ist. Und ich glaube, der wollte auch möglicherweise nicht bewusst, ne, vielleicht auch mal rausfinden, wie ernst wir diese These leben mit ihm. Ne? Also gelingt es uns wirklich, ihn auch nicht für unser Bild als Eltern oder als gecoachte Eltern zu instrumentalisieren, so nach dem Motto, er muss die perfekte Laufbahn schon im Alter von 14, 15, 16 hinlegen, sondern es ist wirklich gleichgültig. Ne? Nicht im Sinne von, ist uns doch egal, aber es ist gleichgültig. Er kann die Schulkarriere so oder so durchlaufen. Und Ben zum Beispiel macht das halt anders. Ne? Der erfüllt einfach die Bedingungen auch intensiver und ich glaube allerdings, da folgt er mir hin, dass ihm das andere zu anstrengend wäre. Also der ist einfach so ein Schnellerlediger und kein Aufschieber, weil der will das irgendwie vom Tablett haben.
Ja.
So nach dem Motto, das zu lange auf dem Tablett zu halten, das heißt, ich muss es balancieren, ich muss mich mit dem Widerstand gegen die Bedingungen beschäftigen, da hat der keinen Bock drauf. So, aber deswegen sind wir weder bessere noch schlechtere Eltern, weder bei dem einen noch bei dem anderen Kind. Das, denke ich, wäre eine große Chance in Schule, wenn die in dem Moment, wo die Noten beginnen, das ist ja, glaube ich, bei den meisten Bundesländern die dritte Klasse, ne? Vorher haben die ja diese schriftlichen Bewertungen. Also wenn man ihnen da gleich vermitteln würde, wenn da mal eine Note steht, die dir nicht gefällt, das sagt nichts über dich aus. Und das Erste, was du halt sagen könntest, ist, ach, guck. Und vielleicht muss man unser Mantra verkackt auch noch mal ein bisschen erläutern, wie wir das meinen, ne? Weil das ist ja wie eine Antithese gedacht. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja wie? Also jetzt sagt ihr, es gibt keine Fehler oder Fehler ist erstmal eine Interpretation. Wieso soll ich denn dann die Schlussfolgerung verkackt ziehen? Ne? Was ist das denn jetzt für eine Logik? Und da würden wir immer sagen, die Intervention da drin ist, dass du die Schlussfolgerung, die du möglicherweise eh im Kopf hast, mal laut aussprichst, aber eher in einer befreienden und ich würde fast schon sagen erleuchtenden Form. Also so nach dem Motto, jetzt ist da die Schlussfolgerung in meinem Kopf von, ich hab's verkackt, Aber ich habe es auch einfach dann nur verkackt im Sinne von so what? Also.
Ja, es passiert nichts. Und das finde ich eine super Unterscheidung, weil wir meinen das ja eben nicht, dass der Umgang mit Ergebnissen lapidar werden soll. Aber ne, das könnte man in der Antithese mit dem Verkackt natürlich hören. Aber in deinem Beispiel mit Jona war es ja auch so. Also was wir ja nicht aufgeben, ist das Steuern der Ergebnisse und das Steuern unserer Kinder auch in Schule mit so Fragen wie, was ist denn deine Absicht bei der nächsten Mathearbeit? Soll es da wieder eine 3 plus sein oder soll es eine 2 sein oder was willst du auf dem Zeugnis haben? Okay, du willst eine 2 auf dem Zeugnis, dann müsste es wahrscheinlich beim nächsten Mal eher eine 1 sein. Und was ist dein Plan, wie du das erreichen willst? Oder dieser, ne, Vertriebsmitarbeiter, wir haben unsere Umsatzzahlen nicht erreicht. Verkackt, aber der hört ja auch nicht das Steuern auf im idealen Sinne, sondern der könnte ja auch zu seiner Mannschaft sagen: Ach, guck, ne, wir haben es verkackt. Jetzt lass uns doch mal rausfinden, welche anderen Wege es gibt, um im nächsten Jahr die Millionen zu erreichen, aber eben in einer emotional gelösten Grundhaltung. Und das ist das, was durch dieses Verkackt passiert. Du sagst eben nicht verkackt im Sinne von Selbstgeißelung, sondern du erzeugst eine andere emotionale Sphäre, indem du erstmal die Schultern zuckst und sagst, ja, verkackt. Ne? Und idealerweise lachst du dabei sogar ein bisschen. Und die Schulung darin ist wirklich eine Rückkopplung an dein System. Ah, man kann das auch emotional entlasten. Und dann kann man anfangen, sich so Fragen zu stellen. Welche Ergebnisse will ich? Welche Bedingungen muss ich dafür erfüllen? Oder reicht mir vielleicht auch eine 3 beim nächsten Mal? So what? Ne? Also, weil wie gesagt, das sagt ja über mich nichts aus.
Ja, und ich fand das eben nett. Ich weiß, bei uns gibt es das, glaube ich, ja schon seit 2 Jahren, ne? Dass wir das auch so als, im Grunde benutzen wir das ja sogar als Framing untereinander, ne? Also wenn wir uns das dann gegenseitig mitteilen, dass wir da sogar eröffnen mit. Ich habe es übrigens offiziell verkackt, Doppelpunkt. Und dann sagt man einfach, ne, was man gemacht hat. Und dann lachen sich einfach allein schon alle wegen des Verkackt-Framings, lachen sich schon mal einmal alle kaputt. Und das ist, ich finde wirklich, das ist so erlösend, dass man weiß, man ist zusammen mit Gefährten in einer Kooperation, in einem Team, wo man nicht befürchten muss, dass jetzt gleich einer sagt, boah, Alter, dein Ernst? Ne, so, weil das ist ja auch, also wenn das die Kultur ist, dann bist du ja vor der Begegnung immer schon beschäftigt mit, wie lege ich es gleich zurecht, wie führe ich es gleich ein, wie verkaufe ich es, wieder Stichwort, welche Marketingstrategie setze ich jetzt ein? Und ich denke immer, der Großteil der Menschen hat sich ja eh schon innerlich runtergemacht. Also die kommen ja schon ins Meeting rein und haben selber schon dreimal schlecht geschlafen, weil sie es jetzt gleich dem Team mitteilen müssen. Ne? So die Präsentationen, wir haben alles gegeben, sie hat halt, also der Kunde hat es nicht beauftragt oder so. Das ist ja sowieso schon scheiße. Das ist ja für dich selber schon scheiße. Und das fand ich eben jetzt auch nochmal wichtig in der Begegnung, was du beschrieben hast mit Emily. Also sie ist ja schon unter Anspannung und Druck. Und testet ja dann auch, okay, wie ist jetzt eigentlich die Autorität? Wie geht jetzt eigentlich die Autorität mit mir um? Also bin ich erwünscht, bin ich noch geliebt? Das sind ja Fragen, die man dann als Kind hat und die man tatsächlich auch als Erwachsener hat. Werde ich jetzt überflüssig? Werde ich aussortiert? Ne, sowas in Teams. Also wie bereichernd und wie wertschätzend das ist, so einen kleinen Hack miteinander zu erzeugen. Aber wie gesagt, immer, 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 immer wichtiger Hinweis, mit der Absicht für Korrektur. Also zu sagen, ach guck, verkackt und dann zu sagen, komm und dann machen wir ein Prosecco auf, weil wir haben das Jahresergebnis. Das wäre zynisch, so ist es eben nicht gemeint, sondern die emotionale Entlastung für alle zu erzeugen, um dann wirklich mit Fokus und mit Absicht zu überlegen, okay, wie korrigieren wir jetzt? Und was haben wir vielleicht möglicherweise auch übersehen? Und dieser Aspekt, finde ich, der wird halt einfach, der wird leichter und der wird viel, viel kreativer und viel besser, wenn dieses Fingerpointing und Anschuldigen, wenn das wegfällt.
Ja, und ich habe gerade gedacht, in Teams ist es halt auch so, also bei uns ja zum Beispiel untereinander ist es ja so, dass wir dieses verkackt machen können, weil wir wissen, die anderen nehmen die Ergebnisproduktion
Sowieso so ernst.
Ja, also ich wollte gerade
Ja.
das Wort ernst eigentlich vermeiden.
Ja, aber es ist ja schon so. Also,
Ja, aber
ja.
uns sind die Ergebnisse ja schon
Ja.
wichtig und wir sind auch bestrebt, die Bedingungen dafür zu erfüllen. Also keiner von uns ist ja lapidar im Umgang mit den angestrebten Ergebnissen. Und deswegen ist das auch eine beidseitige Kultur. Also wenn jemand verkackt benutzt, um dann zu sagen, naja, dann ist es auch eh egal, dann muss ich mich auch beim nächsten Mal gar nicht mehr anstrengen, dann funktioniert es halt auch nicht. Ne? Also wenn verkackt wieder zu einer Marketingstrategie wird, funktioniert es halt auch nicht. Es ist beidseitig. Und ich habe gerade noch mal gedacht, das ist ja auch so ein vicious circle. Ne? Also wenn du schon befürchtest, weiß nicht, du sitzt in einem Akquisegespräch, es geht um einen großen Auftrag. Wenn du schon befürchten musst, wenn du den Auftrag nicht kriegst, dass wenn du ins Unternehmen zurückkommst, dein Chef dich runtermacht, das Team mit den Augen rollt, dann wirst du halt auch im Gespräch selber nicht so performen können, dass der Abschluss maximal wahrscheinlich wird, sondern auch da sind ja wieder bestimmte Hirnareale nicht aktiv. Und bestimmte Chancen und Verhaltensweisen stehen dir gar nicht zur Verfügung, in dem Gespräch zu reagieren, sodass der Auftrag eigentlich unwahrscheinlicher wird. Und so kann man sich ja auch in seiner Aufgabenerfüllung immer weiter nach unten fahren, beziehungsweise auch als Führungskraft deine Mitarbeiter sozusagen nach unten fahren, je nachdem, welche Sphäre du erzeugst. Also.
Ja, und ich habe gerade auch noch mal gedacht, wenn man, also vielleicht hat der eine oder andere jetzt beim Zuhören auch gedacht, ja, ich bin Führungskraft, ne, und ich kenne das. Ich habe auch Mitarbeiter, die sich eher überhitzen und so sehr unter Druck setzen, so nach dem Motto, wow, bei denen ist das, glaube ich, ein guter Hack, das zu entspannen, das zu entlassen. Und es kann aber sein, dass der eine oder andere auch gedacht hat, na ja, aber da fällt mir halt auch noch der eine Mitarbeiter ein, bei dem ich die Befürchtung hätte, wenn ich das zu sehr entlaste, der bewegt sich dann gar nicht mehr. Ne? So. Und da würden wir immer sagen, also alle Mitarbeiter haben diese Entlastung verdient. Also auch die, die bei der Ergebnisproduktion unter 100% laufen oder die gerne auch mal was liegen lassen oder ihre Aufgaben nicht erledigen. Erstmal haben alle diese Entlastung verdient, weil wir glauben, dass Schuldzuweisung, Fingerpointing, Druck, emotionale Erpressung und Quetsche, das ist an sich entwürdigend und fehlende Wertschätzung Menschen gegenüber. Was man aber dann bei denen unterscheidend beobachten kann, ist, wenn die Entlastung stattfindet und dann der Korrekturprozess eingeläutet wird, so nach dem Motto, was ist denn jetzt deine Idee zur Korrektur, ne? Vor allen Dingen, wenn derjenige vielleicht auch schon zwei, dreimal verkackt hat, ne? Was man dann durchaus im Blick haben muss, ist, wie bereitwillig korrigiert der Mitarbeiter. Also nutzt er dann das verkackt, ach guck, um sich weiter zurückzuziehen und weniger Bedingungen zu erfüllen, dann musst du das natürlich konfrontieren. Aber nicht auf der Ebene von, du machst dir hier gar nicht genug emotionalen Druck. Emotionaler Druck ist aber Teil unserer Unternehmenskultur und signalisiert, wie involviert und engagiert man hier ist, sondern zu sagen, weißt du, das erwarten wir gar nicht, muss ich hier nicht runtermachen, im Gegenteil. Aber was uns eben auffällt, ist, obwohl wir dir nicht mit Vorwürfen, Schuldzuweisungen, Fingerpointing begegnen, obwohl wir sagen, du kannst uns auch für Korrekturprozesse nutzen, ne, auch um dich zu korrigieren, obwohl du versprichst, dass du dich korrigieren willst, tust du es nicht. Dann, das ist eine andere Form der Kommunikation. Das ist ein klassisches Konfrontationsgespräch in der Mitarbeiterführung, was natürlich nicht wegfallen darf. Also, weil du das natürlich durchaus machen musst. Aber wie gesagt, jenseits von persönlicher Entwertung oder emotionalem Druck oder emotionaler Quetsche.
Ja, weil man weiß es auch nicht, ne? Also manche reagieren, also wenn Schuld und Vorwürfe halt Teil der Unternehmenskultur sind, einige reagieren mit sich antreiben und sich unter Druck setzen und Stress erzeugen mit sich selbst. Und andere reagieren aber auf die Schuld mit Kopf einziehen. Und bei denen könnte man dann natürlich vermuten, ach, wenn ich bei denen noch mit verkackt und ach, guck komme, dass die sich dann zurücklehnen. Aber manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall, dass die merken, ah, okay, ich kann hier scheitern, ohne dass mir der Kopf abgeschlagen wird. Dann kann ich mich auch jetzt wieder aufrichten und losgehen und was herausfinden, Ergebnisse ansteuern und auch mal meinen Weg herausfinden. Also manchmal wird man auch als Führungskraft überrascht, nur dadurch, dass man die Sphäre verändert, verändern sich eben auch die Verhaltensweisen von Mitarbeitern und wie sie sich im Unternehmen zeigen. Und ne, sollten sie es nicht tun, dann gilt halt das, was du gerade gesagt hast, dann wieder steuernd eingreifen und sagen, naja, das war jetzt ist nicht Teil ihres Arbeitsvertrages.
Ja, und
Ja.
selbst dann ist wieder wichtig, dass man selber sagt, ach guck, ein
Ach,
Mitarbeiter, der
guck.
Bedingungen nicht erfüllen will.
Ja,
Ja,
genau.
also und dann auch selber nicht in, dann bin ich wohl eine schlechte Führungskraft oder dann habe ich sie nicht im Griff, sondern Menschen haben halt nun mal die freie Wahl und manche kommen in Organisationen, um 100% Bedingungen zu erfüllen und auch, wie soll ich das sagen, ihren Platz zu finden und den auch gewinnbringend auszugestalten und manche halt eben nicht so ganz und manche halt überhaupt nicht. Ne? Das gibt es einfach auch. Und die muss man dann natürlich auch stoppen, aber nicht mit, was ist das denn hier für eine Scheiße und wie sind Sie denn drauf? Ja.
Ja, also falls du Führungskraft bist und das beim nächsten Meeting mal ausprobieren willst, berichte uns gerne, wie es war.
Ja, und ich habe auch an der Stelle gedacht, ja, vielen Dank auch für alle, die zur letzten Folge geschrieben haben, ne? Da
Ja.
haben wir ja auch wieder Zusendungen gekriegt für unseren Senf. Und vielen
Ja.
Dank auch, dass wir mit euch als Hörern so eine Kultur pflegen können. Deswegen heißt der Podcast ja auch Mein Senf, Dein Senf, ne? Dass wir unsere Standpunkte vertreten und mit Argumenten untermauern und dass du uns möglicherweise schreibst und deine Standpunkte vertrittst und mit Argumenten untermauerst und dass mit den meisten auch so eine Kultur möglich ist, sich das nicht als Borniertheit vorzuwerfen, sondern erstmal nur zu dem Schluss zu kommen, bei vielen Dingen stimmen die Standpunkte überein und bei einigen halt einfach auch nicht, ne? Ist aber auch nicht schlimm. Gar nicht
Nee,
schlimm.
nee, bei manchen Standpunkten, die wir vertreten, denken wir auch, wenn uns ein besseres Argument begegnet, oh, verkackt. Das ist uns selbst nicht eingefallen. Aber wir haben, um das an der Stelle zu sagen, natürlich auch Kriterien, wann wir unseren Standpunkt aufgeben, nämlich das Diktat des besseren Arguments gilt bei uns halt immer.
Ja, und deswegen wieder freuen wir uns über eure Zuschriften, auch über Erfahrungsberichte, wenn du die Hacks und Tools aus den Folgen anwendest. Was verändert sich dann an der Begegnung? Wird sie vielleicht grüner? Tauchen vielleicht neue Fragen auf? Also wenn du ach guck und verkackt in deine Unternehmenskultur integrierst als so ein schnelles Entlastungsmantra, was beobachtest du dann? Was ändert sich an der Kultur? Und was verändert sich vielleicht auch nicht? Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht taucht ja da eine neue Frage auf. Dann schick sie uns, weil wir haben immer Lust, darüber zu philosophieren.
Genau. Und im Sinne dieser beiden heiligen Mantren, ach guck und verkackt, schicken wir dir einfach erleuchtete Grüße.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.